Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Guten Morgen oder guten Hallo, liebe Nippler und Nipplerinnen. Guten Abend, gute Nacht. Ja, hier sitze ich wieder. Nochmal schön morgens mit einer Tasse Kaffee im Garten, lass mir die Sonne auf den Buckel scheinen. Alte Knochen brauchen Sonne. Ist die Ironie der letzten, war es die letzte Folge? Boah. Ja, ist mir nicht entgangen, ein alter Mann, der sich über alte Männer beschwert. Ein meckernder, motzender, alter, negativer, alter Sack, der sich über alte Säcke aufregt. Naja, es passiert einfach manchmal. Da geht mir der Gaul durch und ich habe eine gewisse Tendenz, dass ich gerne in allem erstmal das Negative sehe, was bei der Weltgeschichte momentan nicht so einfach ist, abzuschalten. Aber es ist mir auch selber danach unangenehm aufgefallen, dass ich dieser Tendenz in letzter Zeit recht häufig nachgehe. Naja gut, was will man machen? Redet über Donald Trump dann. Aber, naja, oder Stefan Raab, oder was will man über solche Leute Positives sagen? Donald Trump und Stefan Raab in einem Atemzug nennen, ist natürlich auch nicht nett. Also, jetzt durchaus nicht nett für Stefan Raab, seien wir ganz ehrlich. Ich muss ihn nicht mögen, aber das ist nicht dieselbe Kategorie. Mir ist auch danach aufgefallen, dass ich es fertig gebracht habe, den Papst in einen Topf mit Donald Trump, Stefan Raab, Thomas Gottschalk und Friedrich Merz zu stecken. Das ist nun auch etwas, was man dann doch noch mal drüber nachdenken sollte. Ja, normalerweise, wie soll man das? Normalerweise, wenn ich Nachrichten über Donald Trump höre, dann sind die durchweg, sagen wir es einfach, zum Kotzen. Da kommt, aus der Ecke kommt normalerweise nichts Gutes. Und dass es tatsächlich eine Nachricht gab, dass Donald Trump und der Papst gewissermaßen zusammenarbeiten, um Friedensgespräche zwischen Ukraine und Russland im Vatikan anzuleiern, das ist dann doch so ungewöhnlich, zumindest auf dem Papier als kleine Notiz, wirkt das ja dann doch wie was sehr, sehr Gutes. Und dann ist man dann doch recht schnell geneigt. Moment, ich muss mal eben den Standort wechseln, ich fürchte, ich störe hier. Und dann ist man doch schnell, egal. Alter Mann. Eigentlich wollte ich ja sowieso schon längere Zeit über etwas anderes sprechen, das mir schon eine Weile im Kopf herumgeht. Ein alter Mann. Moment. Jetzt muss ich mich erstmal hier hinsetzen. So, alles nicht so einfach. Ein alter Mann mit Hut. Alter Mann, ein gar nicht mal ganz so alter Mann, ein eigentlich noch überhaupt nicht alter Mann mit Hut und einem anderen, eigentlich nicht viel älteren Mann, der auch nicht alt genug ist, um alt genug zu sein, um der Vater des ersten gar nicht mal alten Mannes zu sein. Aber auch mit Hut, mit Korthut. Ja, ich spreche über Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Nein, soll ich Spoilerwarnung machen? Ja? Spoilerwarnung, ich werde Blasphemisches sagen und werde dafür nicht vom Papst exkommuniziert. Es sei denn, der Papst ist auch Fan der ersten drei Indiana Jones Filme. Ist möglich. Wir erfahren ständig irgendwelche neuen Sachen über den Papst. Dass er gerne Tennis spielt, dass er Smartwatches trägt. Es reißt nicht ab. Könnte Indie-Fan sein. Und wenn ich dann etwas Blasphemisches sage, werde ich aus der Kirche verbannt. Ist durchaus möglich. Also ich habe nicht vor, irgendwas tatsächlich zu spoilern. Die alten Filme, die ersten drei, solltet ihr sowieso kennen. Und über die neuen habe ich nicht vor zu reden, weil es jetzt thematisch einfach gerade gar nicht passt. Ich bin mal beinahe von einem Nerd-Stammtisch vertrieben worden. mit Bannfluch belegt, weil ich eine falsche Meinung über das Heldentum von Severus Snape geäußert habe. Eine falsche Meinung, jawohl. Ich war da zum ersten Mal auf diesem Stammtisch und die mir gegenüber sitzende Frau konnte gerade noch davon abgehalten werden, durch heldenhaftes Eingreifen ihres Ehemanns, dass sie mir ihr Cocktailglas an den Kopf wirft. Dabei habe ich wirklich nichts Unflätiges gesagt. Ich war ja da der Neue, da benimmt man sich dann doch. Also sogar ich schaffe es da, mich vorsichtig zurückzuhalten, um nicht sofort reinzuplatzen. Es war erschreckend, weil ich nicht wusste, wie viel davon tatsächlich gespielt war. Das hat mich eigentlich so erschreckt. Es wirkte, als ob es gespielt sein könnte, aber es hatte auch den Anschein, als ob es, also es wirkte, als ob es gespielt sein sollte, aber es hatte den Anschein, als ob da tatsächlich viel mehr dahinter steckte. Sie hatte den ganzen Abend danach nicht mehr mit mir geredet. Ich weiß noch nicht mehr, was ich darüber gesagt habe. Harry Potter ist bei mir auch so eine ganz, ganz lang verschüttete Sache. Wir haben uns jetzt zwar gerade mit meinen Eltern die ersten Filmchen angeschaut und das öffnet gerade bei mir ein Fass mit Heringen, das ich eigentlich fest verschlossen haben wollte. Aus dem Rabbit Hole bin ich, dachte ich zumindest, glücklich wieder aufgetaucht. Das ist so, da war ich tief drin und das war nicht unbedingt das schönste Rabbit Hole. Aber bei Indiana Jones ist mir sowas auch schon mal passiert. Kennt ihr die, da ging es an meinem anderen Nerd-Treffen oder irgendeinem Stammtisch, an dem Nerds da waren, ging es um Fan-Cuts und sonstige Dinge. Und um etwas, kennt ihr die Marcus-Brody-Problematik, den Marcus-Brody-Widerspruch, den Marcus-Brody-Skandal? Kennt ihr das? Da habe ich mich mal sehr unbeliebt gemacht. Da war ein Marcus Brody, also Indiana Jones. Ich rede jetzt über die ersten drei Filme ein bisschen. Ich möchte nicht thematisch in die Tiefe gehen, einfach weil wir uns die nämlich auch, weil ich die auch mit meinen Eltern angeschaut habe. Ich habe die auch alle schon lange nicht mehr gesehen und vor einem Jahr oder so meint mein Vater, er hat noch nie einen Indiana Jones Film gesehen. Ich sage, das kann doch nicht sein. Doch, doch. Da haben wir uns den ersten Jäger des verlorenen Schatzes angeschaut, zu dritt, und hatten unseren Spaß. Das ist schon lange her und er meint, ach, Indiana Jones. Ich habe noch nie einen Indiana Jones Film gesehen. Das kann ja, komm bitte, wir haben uns den ersten angeschaut. Wie? Wann? Echt? Weiß ich nicht mehr. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe noch nie einen Indiana Jones Film gesehen. Also, ja gut, dann machen wir jetzt weiter. Dann, was mache ich dann? Den zweiten, man könnte mir ja der Reihenfolge nach vorgehen, aber ich hatte schon so eine Ahnung. Vielleicht nehmen wir den dritten. Sean Connery allein. Da kann man nicht viel falsch machen. Bei meinen Eltern zumindest und bei mir auch nicht. Haben wir uns den dritten angeschaut und meine Wahl war weise. Also, da hatten wir unseren Spaß und dann hat einen Tag später meine Mutter gemeint, ach, ich könnte mir jetzt noch einen Indiana Jones anschauen. Dann war ich schon in der Bredouille. Kristallschädel oder das ganz neue Dingens? Ich hatte wenig Lust drauf, aber ich hatte auch nicht so richtig viel Lust auf den Tempel des Todes. Das ist jetzt das Blasphemische, weil ich den nicht mag. Also das ist noch nicht das Blasphemische, dass ich den nicht so besonders mag, darf ich glaube ich sagen. Aber das Blasphemische kommt nämlich an der Stelle, wenn sie dann im Tempel des Todes sind. Ich langweile mich jedes Mal ganz furchtbar an der Stelle, wenn sie da in dem Tempel rum sind. Furchtbar öde. Das ist die Blasphemie für die werde ich wahrscheinlich jetzt von vielen Fans mit Bannfluch. Das weiß man nicht. Vielleicht der Papst. Sagt das mal dem Papst, vielleicht werde ich dann exkommuniziert. Kann ja nicht schaden. Weiß ja nie, wofür es gut ist. Nein. Okay, schauen wir uns an. Und das lief nicht so gut. Das lief einfach nicht so gut. Das war schon von vornherein der Film irgendwie so drüber. Und ich habe schon gemerkt, so richtig Begeisterung kommt nicht auf. Und als wir dann da im Tempel waren, als Indy mit Willy und Shorty in den Tempel eindringt und man die vielen Gräueltaten sieht, die der böse Suk-Clan vollbringt, wollen wir über Rassismus in dem Film reden? Sollten wir besser nicht, aber weil das ist dann auch so ein Fass, dass man nicht mehr zubekommt. Das sollte man aber eigentlich ehrlich. Also, der Rassismus gerade in dem Film ist schon wirklich, das geht auf keine Hutschnur. Allein das Trope des White Saviors, der weiße Retter, der in das Dorf der Eingeborenen kommt und sie aus ihrer misslichen Lage befreit, weil sie sich selber nicht befreien können, der dann auch noch vom Himmel fällt. Oh, das ist mir früher noch nicht mal aufgefallen, weil das so ein Trope ist, das in Hollywood-Filmen früher so gang und gäbe war, dass man in den 80ern, 90ern gar nicht drüber nachgedacht hat. Aber mittlerweile sehe ich das einfach und da kriege ich da schon das große Kotzen. Gut, da kann ich auch noch drüber wegschauen. Das sind alles so Dinge, kann ich versuchen einfach zu ignorieren, drüber wegschauen. Ich kann auch die Stelle im Palast, wenn sie da das Ekelessen vorgesetzt bekommen, drüber lachen, Affenhirn in Aspik, hahaha, hohoho und die ganzen Ekelreaktionen. Okay, alles geschenkt. Kann ich alles, wenn ich will, kann ich das auch lustig finden. Ich muss es wollen, aber dann geht das. Und dann kommt die Sache im Tempel und ich fange an, mich furchtbar zu langweilen, weil diese Horrorteile einfach nur Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag kommen. Da ist kein Höhepunkt, keine Steigerung. Das geht einfach Horror, 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 Horror. Alles schrecklich, alles grässlich, alles furchtbar. Gräuel, Gräuel, Gräuel in einer Tour. Es wird immer noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Wenn ich das mal vergleiche mit den Horrorelementen aus dem ersten und dem dritten Film, und da fallen mir dann vergleichsweise die zerschmelzenden und zerplatzenden Nazis aus dem ersten Film aus, wenn die Bundeslade geöffnet wird. Platsch, Spritz, Putsch, Spritz, Peng. Habe ich gesehen, als ich 10 war. Hätte ich nicht sehen dürfen, aber habe ich gesehen. Fand ich beeindruckend. Und in Entsprechung ist es dann im dritten, im letzten Kreuzzug, wenn dann am Ende wenn Indy und Dr. Schneider und wie heißt denn dieser reiche Nazi-Sympathisant, der den Auftrag gegeben hat? Kellerherrn? Ja, siehst du, der wäre jetzt wichtig, dem den Namen zu merken. Wenn dann Kellerherrn eine Wahl trifft, die schlecht war, und dann innerhalb von Blitzeschnelle in den Armen oder direkt vor Dr. Schneider zu einem Zombie mutiert und zerplatzt und zu Staub zerfällt. Und auch das ist dann ein Splatter-Moment. Beide kommen so unerwartet in dem Moment, oder nein, nicht unerwartet, aber sie kommen plötzlich, sie kommen als Höhepunkt auf etwas, das sich hinsteigert. Das ist schon fantastisch genug, alles, was da passiert. Es passiert ja auch genug Fantastisches im ersten und dritten Film, aber das ist dann quasi der Höhepunkt. Gut, der ist jetzt bei den drei, im ersten Film ist er vielleicht ein bisschen größer, weil es drei sind und es ist nur einer beim dritten, aber trotzdem. Und diese Momente, die häufen sich so im zweiten Film, wo ich dann einfach das hat keine Wirkung mehr auf mich, deswegen langweile ich mich da. Ich dachte, ja komm, nochmal, 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 das ist Da passiert nichts mehr bei mir. Das ist dann auch der Punkt jeweils, an dem nicht nur der Horror und Splatter einsetzt, sondern in dem auch die Magie plötzlich im Film einsetzt. Wenn die Nazis zerschmelzen und der Böse mumifiziert wird, das ist ungefähr auch der Punkt im Film, in dem dann das Magische passiert, die Magie findet statt. Bis dahin ist alles mehr oder weniger, ja, es sind fantastische Abenteuer, aber es sind Abenteuergeschichten, die auch alles, was bis dahin passiert, lässt sich erklären. Es sind Fallen, irgendwelche raffinierten Mechanismen, Inschriften, die gelesen werden müssen, es sind wirkliche Action-Abenteuer, alles ein bisschen übertrieben und überzogen, unrealistisch, klar, kein Thema, aber in der Welt von Indiana Jones ist es natürlich realistisch, dass sich jemand außen an einem U-Boot festhält und einfach mal da mitfährt. Okay, gut, alles ohne Magie zu erklären, auch der ganze Creature-Horror, also der ganze Ekelfaktor mit Insekten und Schlangen und Ratten und allem, alles real zu erklären. Und dann kommt plötzlich die Magie. Im dritten Film, wenn Indy in die Kelch, in die Gralskammer, die Gralskammer betritt, bis dahin die Fallen unterwegs sind, alles reale Fallen, alles real erklärbar. Und dann betritt er die Kammer und steht auf einmal vor diesem jahrhundertealten Kreuzritter. Und dann wird ihm klar, es gibt doch Magie. Die Kriegslegende ist, die Gralslegende ist nicht einfach nur eine Legende. Es ist doch echt. Und er kann seinen Vater heilen mit dem Gral. Das ist das Finale, das ist der große Höhepunkt, der sagt, es gibt Magie. Im ersten Film ist es der Moment, wenn die Bundeslade geöffnet wird und die Geister herauskommen. Das ist etwas weniger positiv, weniger, aber es ist trotzdem in dem Moment, plötzlich tritt die Magie in den Film. Und bis dahin war es ein Abenteuerfilm. Und im zweiten Film passiert die Magie irgendwo in der Mitte vom Film, mittendrin, ich weiß nicht, Mitte, zwei Drittel, also mitten im Film. Das ist der Moment, wenn der hohe Priester dem Opfer mit der Hand in den Brustkorb langt, das schlagende Herz herausholt, das Opfer weiterlebt, immer mit der Junge, er lebt noch. Oder so. Das war immer faszinierend, wenn man das nur im Fernsehen gesehen hat, weil das waren die Stellen, die dann bei Sat.1 rausgeschnitten worden sind. Das ist dann plötzlich die Magie. Man ist plötzlich mitten in dem Film von einem Abenteuerfilm, von einem zwar total übertriebenen Abenteuerfilm, in einem magischen Film, in einem Fantasyfilm. Das ist vielleicht auch der Unterschied. Tempel des Todes ist ein Fantasyfilm. Ja? Ja? Okay. Jetzt überlege ich gerade, wo ich eigentlich hin wollte. Ich hatte nämlich einen ganz, ganz, ganz anderen Gedanken. Entschuldigung, das Geräusch. Die Kaffeetasse. Ich hatte einen ganz anderen Gedanken, auf den ich eigentlich hin wollte. Was ist es, was... Also ich mochte den zweiten noch nie so gerne wie die anderen Filme, schon früher nicht. Irgendwas hat mich an dem zweiten Film immer gestört und kommt mir bitte nicht mit irgendwelchen Jahresreihenfolgengeschichten. Das ist sowas, was ich so... Ich habe sie nicht in der Reihenfolge gesehen, aber historisch betrachtet ist es ja auch nicht die Jahresreihenfolge. Da hat mir mal jemand mit großer Überzeugung erzählt, das Beste wäre ein Fan-Cut gewesen, den er mal gesehen hat, der alle drei Indie-Filme in die zeitlich korrekte Reihenfolge geschnitten hat. Und ich dachte mir, yo, das ist bestimmt super spannend. Kann man dann auch ganz toll in der Kartei abheften. Deutsche Beamtenseele trifft auf Steven Spielberg. Wow. Was war denn eine Güte? Da werden dann alle Teile aus den drei Filmen so geschnitten, wie sie zeitlich passen. Also am Anfang wäre dann die Jugend, das Pfadfinderabenteuer aus dem dritten Kreuzzug. Und dann, ja, je nach Jahreszahl, müsste ja eigentlich dann erst Tempel des Todes und dann. Also. Warum tut man sich sowas an? Ich will den Quatsch nicht mehr hören. Nein, was mich, glaube ich, schon damals, ich muss mal einen Gedanken fassen, der ist sicherlich auch nicht neu, aber er kommt direkt aus meinem Kopf. Also ich habe ihn nicht vorher irgendwo gehört. Originale Gedanken fassen ist sowieso schwer. Das Muster des ersten Films und das Muster des zweiten Films. Der dritte wiederholt ja gewissermaßen das Muster des ersten Films. Also können wir mal so mit dem ersten Film in etwa auf eine Seite stellen. Wir haben am Anfang ein reines Indie-Abenteuer. Der Mann mit dem Hut und der Peitsche erlebt ein spektakuläres Abenteuer in einem verlassenen Tempel mit Fallen und Kugeln und was nicht allem und Jagd durch Eingeborene und Traritrara. Das ist das große Phantasialand-Abenteuer. Das ist ein Ritt aus dem Phantasialand, ein Ride. Das ist das Gardaland-Abenteuer. Das hat für sich genommen, das steht für sich, das steht für die vielen, vielen tollen, spannenden, farbenfrohen fantastischen Abenteuer die Indie so erlebt, wenn er Indie ist, wenn er der Mann mit dem Hut und der Peitsche ist. Die stehen für sich, die brauchen auch keinen wirklichen Hintergrund, die brauchen keine Grundlage. Das ist einfach der Mann mit dem Hut und der Peitsche erlebt Abenteuer. Dann kehrt der Mann mit dem Hut und der Peitsche in die Zivilisation zurück, aus der Wildnis, aus dem Abenteuerland, aus dem Phantasialand, aus dem Gardaland, zurück in unsere Welt, in die Universität, nach Amerika, in geordnete, bürgerliche Bahnen. Aus dem Mann mit dem Hut und der Peitsche wird der Mann im Anzug mit der Brille. Aus Indiana Jones wird Dr. Jones. Dr. Jones macht Dinge nicht gerne, unterrichten, Bürokram, solche Sachen, wie man halt so macht, wenn man als Akademiker einen Lehrauftrag an der Universität hat. Ist langweilig, aber es bezahlt die Miete. Dr. Jones, der Mann mit dem Anzug und der Brille, bekommt einen Auftrag von anderen Leuten, von anderen Männern mit Anzug, ein Artefakt zu beschaffen. Und damit verlässt der Mann mit dem Anzug und der Brille wieder die reale Welt, um in die Abenteuerwelt zurückzukehren, um dann wieder zum Mann mit dem Hut und der Peitsche zu werden. In dem großen Abenteuer, das dann erzählt wird. Also das eine war das Vorabenteuer, die kleine Vorgeschichte. Entschuldigung. Na, Hilfe. Ein Schluck. Ich brauche einen Schluck. Und dann kommt die große Hauptgeschichte, die allerdings nicht ganz so fantastisch ist, denn sie hat ein Grundgerüst. Die hat etwas, was sie mit der realen Welt vererdet, nämlich den Auftrag durch die anderen Männer im Anzug. Und dass Nazis mit dabei sind. Nazis, das sind zwar hier eher so die Flugscheiben-Nazis, wie hieß das? Reichsflugscheiben-Nazis, also Fantasy-Science-Fiction-Nazis, aber Nazis erden das Ganze natürlich auch ein bisschen und holen es aus der reinen Phantasialand-Welt wieder heraus. Und alles, was der Mann mit dem Hut und der Peitsche dann erlebt, hat so diesen leichten Unterton reale Welt. Ist also nicht komplett fantastisch. Im dritten Film geht das sogar noch stufenweise, denn ist der Auftraggeber zwar nicht ein Mann im also zwar auch ein Mann im Anzug, aber nicht irgendwelche Regierungstypen, sondern es ist dieser reiche Sammler, aber eben auch, es ist noch die Welt der Leute, die Anzüge tragen. Indy trägt auch Anzug. Als er den Auftrag annimmt und als er dann wieder in die Welt zurückkehrt, in der er, ja, Indy trägt nicht Anzug, sondern Dr. Jones trägt Anzug. Er ist der Mann mit Anzug und Brille, als er den Auftrag annimmt. Und als er dann in die Welt zurückkehrt, in der er wieder zum Mann mit Hut und Peitsche wird, geschieht das stufenweise. In Venedig zum Beispiel, der ersten Station, hat er zwar schon den Hut, aber er trägt noch Anzug. Er ist der Mann mit Hut und Anzug. Er ist immer noch Dr. Jones. Gut, Dr. Jones wird er auch bei anderen Gelegenheiten immer wieder genannt, wenn er Hut und Peitsche. Aber er ist noch nicht wirklich Indy, noch nicht wirklich Indiana Jones. Er ist noch Dr. Jones. Er ist noch auf einem Forschungsauftrag der Universität. Er treibt sich in alten Kirchen und Bibliotheken herum. Und auch wenn er dann in die Katakomben steigt und die Ratten und alles, ist er noch nicht der Mann mit dem Hut und der Peitsche. Auch diese James-Bond-Nummer, die Verfolgungsjagd und mit den Booten und alles, da ist er immer noch Teil des ist immer noch mehr der Zivilisierte, der noch nicht ganz Jones, der noch nicht ganz in die Welt des Abenteuer-Jones zurückgeht. Erst als er seinen Vater aus dem Schloss rettet, da wird er dann zum Mann mit dem Hut und der Peitsche. Und das ist er dann auch für den Rest des Films. Da ist er dann der Mann mit dem Hut und Peitsche, aber eben dieses Grundgerüst in dieser realen Welt. Das Abenteuer findet in der realen Welt statt. Ich spinne mir das gerade hier zusammen. Ihr dürft schreien und motzen und meckern. Ist kein Problem, weil das ist hier nicht in Stein gemeißelt. Das ist keine Theorie, das ist auch nicht meine These. Das ist eine reine Spinnerei. Das kann alles totaler Murks sein, was ich da sage. Das sind wirklich so Gedanken, die mir in letzter Zeit kamen, die ich mal gerne aussprechen möchte. Mal prüfen, ob sie immer noch intelligent klingen, wenn ich sie laut ausspreche oder mal irgendjemand darauf reagieren kann. So, also das ist das Grundgerüst des ersten und damit auch des dritten Films. Vom dritten Film ist das Indie-Fantasialand-Abenteuer. Da ist er zwar noch nicht der Mann mit dem Hut und der Peitsche, aber da ist er der junge Indie mit Pfadfinder und so. Es funktioniert auch schon. Auch innerlich trägt er schon Hut und Peitsche. Er bekommt ja den Hut auch am Ende dieses ersten Abenteuers dann auch quasi als Ehrenauszeichnung verliehen. So, im zweiten Film, Tempel des Todes, wird dieses Schema umgedreht. Ja, ich weiß, es macht erstmal überhaupt keinen Sinn, was ich jetzt sage. Das klingt ganz blöd, aber pass mal auf, Folgendes. Die Vorgeschichte zur eigentlichen Geschichte, da sind wir in, was war es, Shanghai? Ich glaube Shanghai. Korrigiert mich, wenn es woanders war. In diesem Nachtclub. Dr. Jones, der Mann im Anzug, trifft sich mit seinen Auftraggebern, Männern im Anzug, für die er ein Artefakt besorgen sollte, das er besorgt hat. Hä? Geht das? Funktioniert das nicht wirklich? Aber es irgendwie funktioniert schon, finde ich. Also irgendwie, es ist der Mann im Anzug mit der Brille ist in dem Fall der Mann im Smoking, aber er ist Dr. Jones. Er ist nicht der Abenteurer, der in der Wildnis herumrennt, sondern er ist eher der James Bond. Verschnitt, der vielleicht in Venedig auch ist. Es ist auf jeden Fall, er ist Dr. Jones, er trägt Anzug, er hat etwas im Auftrag für andere Männer, für andere Leute beschafft, wie er das eben im ersten Film für die Regierung, im zweiten Film für, ich glaube, er heißt Callahan, aber korrigiert mich bitte, gemacht hat. Und dass die Männer im Anzug Gangster sind, ist mir auch klar. Es ist so ganz 100% klappt es nicht. Es ist natürlich sehr viel fantastischer, während diese Regierungstypen wirklich sehr fade sind und auch Callahan nur so ein bisschen was von High Society durchklingen lässt, dass man so im Nebenraum sieht, da war eine Party und bietet Dr. Jones erstmal ein Glas Sekt an, was der dann nimmt, um den Finger in den Champagner zu tauchen und die Schrift auf der Grabplatte sauber zu wischen, fand ich ein schöner Moment, weil ich wusste, dass er im zweiten Film, also im Tempel des Todes am Anfang den Sekt bekommt, da trinkt er den. Dummer Fehler, schlechte Wahl. Wer den Film kennt, weiß warum. Nie einfach trinken, man weiß nie, was drin ist. Moment. Und dann kommt die große Flucht und so weiter und sie landen in Indien. Ich liebe diese Stelle mit dem Gummiboot, mit dem sie aus dem Flugzeug. Es ist der reine Quatsch, aber ich liebe das einfach. Das schlägt noch den Kühlschrank, meiner Meinung nach. Nein, ich wollte ja nicht über den vierten Film reden. Und dann landen sie in Indien und dort erlebt er dann das Indie-Abenteuer. Das Abenteuer, während sie dahin unterwegs sind, im Flugzeug, wird er vom Mann im Anzug zum Mann mit Hut und Peitsche. Er zieht sich einfach um und ab da ist er der Mann mit Hut und Peitsche, wird im Palast tatsächlich nochmal kurz zu Dr. Jones, der Mann mit Anzug und Brille, der scheinbar echt immer dabei, wenn er unterwegs ist, bemerkenswert, um mal ganz schnell in die Rolle des Akademikers schlüpfen zu können. Also, es funktioniert nicht 100%. Aber das Abenteuer, das er da in Indien erlebt, das ist eigentlich so ein fantastisches Indie-Abenteuer. Das ist so ein Vergnügungspark-Abenteuer, so ein Phantasialand-Abenteuer. Allein der Tempel und diese Verfolgungsjagd in den Loren, das ist ja ein reiner Vergnügungspark. Damit ist dieses Muster für mich immer umgedreht gewesen. Der Bezug in der Realität, so schwach er schon dadurch war, dass es halt einfach nur Gangster waren, die ihn beauftragt haben. Aber diese Gangster haben ihn tatsächlich in die reale Welt des 20. Jahrhunderts geholt, während das, was er da im Dschungel erlebt und in dem Tempel und all das, das hat was von Wildnis. Das ist die Wildnis. Am Anfang des ersten Films befindet er sich in der Wildnis. Am Anfang des dritten Films befindet er sich in der Wüste, auch in der Wildnis. Der Wüste von weiß gar nicht wo, irgendwo in den USA. Ich glaube, das könnte Monument Valley sogar gewesen sein, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Und hier befindet er sich in der Wildnis in der Hauptgeschichte. Und aus irgendeinem Grund hat das für mich nicht so gut funktioniert, denn ich mag diese kleinen Anekdotenabenteuer am Anfang der Filme als die vielen, vielen tollen Sachen, die er so erlebt. Und was mir und das ist für mich, jetzt bin ich rausgekommen, jetzt habe ich mich selber auf ein Konzept gebracht. Ich weiß nicht, ob das so Sinn gemacht hat, was ich gerade gesagt habe. Diese Umkehrung dieses Musters. Tja. Aber vielleicht ist es tatsächlich das, was für mich den Unterschied zwischen dem ersten, dritten und dem zweiten Film ausmacht, weswegen mir der zweite so vom Grundmuster her schon nicht so zugesagt hat wie der erste. Warum mir das Muster weniger zugesagt hat, weiß ich gar nicht. Weil es vielleicht, keine Ahnung, kann auch alles falsch sein, vielleicht rede ich Blödsinn und es macht nicht mal für mich selber Sinn, aber ja, das habe ich mir gerade in letzter Zeit so gedacht. Also ich rede hier gerade über eine Zeit, in der es für mich nur diese drei Filme gab. Ich ignoriere den vierten und den fünften Film und ich ignoriere tatsächlich auch die Fernsehserie Die Jungen, die Abenteuer des jungen Indiana Jones, sondern ich beschäftige mich jetzt gerade rückblickend mit meiner Wahrnehmung der Indiana Jones Filme eben in den 80ern, in den 80ern, 90ern als und ignoriere, dass es auch da schon die Fernsehserie gab, als es wirklich drei Filme gab und damit das Universum, das Indiana Jones Universum abgeschlossen war. Na gut. Ach ja, genau, die Marcus Brody-Problematik. Ach, wisst ihr was, Marcus Brody, die Marcus Brody-Problematik, da rede ich ein andermal. Das mache ich jetzt nicht mehr. Da rede ich ein andermal drüber. Vielleicht kennt ihr das ja auch schon und ich muss es euch nicht nochmal erzählen. Das wird jetzt zu viel. Ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle dann von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag, Morgen, Abend, Nacht, was immer ihr geruht zu haben. Sagt mir doch, wenn ihr Lust habt, wie eure Einstellungen zu Indiana Jones sind, egal was, alte Filme, neue Filme, Serien, was auch immer, Computerspiele oder wo wie eure Bindung sind. Wann und wo habt ihr die Filme gesehen? Den ersten Film hatte ich tatsächlich mit 10 unerlaubterweise gesehen. Ein freundlicher Erwachsener, der sich lange mit uns beschäftigt hat, mit mir und meinen kleineren Geschwistern irgendwann der Meinung war, ich muss jetzt auch mal wieder arbeiten, setzt euch mal hier rein in den Videoschneiderraum und ich zeige euch jetzt mal einen schönen Film. Er war der Meinung, er hat uns Konferenz der Tiere eingelegt und hat diesen Irrtum erst Jahre später herausgefunden. Ich möchte nicht sagen, bei welcher Gelegenheit ich diesen Film gesehen habe und wo und wer das war, weil es hat ihn sehr tief getroffen, als ich ihm das so ungefähr 10 Jahre später gesagt habe. Der arme Mann hat sich furchtbar geschämt. Das hat er bis dahin nicht erfahren gehabt. Ich und meine drei jüngeren Geschwister, wir hatten den Spaß unseres Lebens und haben den Film durch unsere Finger durch anschauen müssen. Das ganz ehrlich, aber wird mir nie, den werde ich nie vergessen. Den dritten, das weiß ich noch, den habe ich im Kino gesehen. Ich hatte Geburtstag, zumindest bin ich überzeugt, dass es mein Geburtstag war, aber wie so oft ist es bei solchen Erinnerungen, die sind gerne mal vereinnahmt. Vielleicht war es auch der Geburtstag von jemand anderem, den wir da im zu dem wir da ins Kino gegangen sind. Auf jeden Fall war da der letzte Kreuzzug und ganz großartig Sean Connery, wusste ich schon, toller Typ, vor allem alt und mit Bart, kannte ich den noch nicht so gut zu der Zeit, wie er dann mir später vertraut wurde. Das war noch die Phase, da war das noch der Übergang. Und den zweiten habe ich ehrlich keine Ahnung. Den muss ich wahrscheinlich irgendwann mal einfach auf Video gesehen haben oder im Fernsehen, weswegen der wahrscheinlich auch schon deswegen keinen so tiefen Eindruck bei mir hinterlassen hat, weil die Umstände nicht so spektakulär waren.
So, aber das jetzt so als kleine Abrundung, und in dem Sinne hinterlasst mir Kommentare. Ihr findet mich auf Facebook oder auf Blue Sky. Könnt mir eine E-Mail schreiben. Am besten kontakt@der-sumpf.de. Wenn ihr Lust habt und ihr das schön findet, dann hört auch mal in die anderen Podcasts rein. Tut ihr wahrscheinlich ohnehin in Sumpf oder Data sein Hals. Und wenn ihr wirklich viel Lust habt, da gibt es immer noch die Wunschliste. Dürft ihr mir Tee oder Kaffee oder so Kleinigkeiten schenken. Müsst aber nicht, denn die Wunschliste ist ein rein freiwilliges Geschenke, eine kleine Geschenkemöglichkeit. Das Dankeschön ist kein Sponsoring. Dieser Podcast ist nach wie vor gratis und das soll er auch bleiben. Und ich verabschiede mich jetzt hier. Es ist der alte Mann mit dem Hut und dem Mikro, weil Peitsche nicht in diesem Podcast. Jetzt habe ich mich auch noch verschluckt zum Schluss. Da haben wir so einen schönen Abschluss und dann wird der verhunzt. Macht's gut. Alte Männer husten. Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.